Kuriositäts, das Erpresse und Sport ist auch für weitere Berufe ein gesprächiger Ort. Inspiration von uns für you, you and you.
And you. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Karrieren und Kurse. Heute geht's um eins meiner absoluten Hobbys. Ich bin der Christian Drastil, der Host dieses Podcasts auf Audio-CD. Und es geht natürlich um die Musik. Und mein Gast ist der Georg Rosa, seit mehr als 25 Jahren in der Musikbranche tätig. Und so lange kennen wir uns circa auch. Servus Georg, herzlich willkommen bei mir.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ja. Jetzt machen wir eine kleine Journey. Musik, seit mehr als 25 Jahren in der Musikbranche tätig. Wird das bei dir begonnen?
Begonnen hat es, ich möchte schon fast sagen, klassisch, hinter den Turntables. Ich habe so Ende der 80er, Anfang der 90er begonnen aufzulegen und dann auch meine eigenen Veranstaltungen gemacht. Und bin so mit diversen Leuten in Kontakt gekommen. Man muss sich auch vorstellen, damals gab es ja eine Radioszene, die außer Ö3 nicht viel zu bieten hatte.
Die Musicbox erinnert mich noch, die war schon auf Ö3, die war nicht so schlecht, ne?
Die war sehr gut, aber eher auf war Ö3, ein, nennen wir es mal, Feigenblatt.
Ein Feigenblatt, genau. Da habe ich meine Soziale. Das heißt, auflegen heißt Vinyl damals?
Und damals Vinyl, ja. Ganz am Anfang noch Vinyl, dann natürlich gerne umgestiegen auf die CD, da die Schlepperei auf Dauer natürlich sehr mühsam war.
Und was hat er da aufgelegt, der junge Georg?
Naja, die klassischen 80er-Klassiker. Ja. Also ich habe ja auch im U4 aufgelegt. Und da waren natürlich so Sachen wie New Order, Depeche Mode etc. alle gern gesehen. Ja.
Und hast hin und wieder einen Scratch eingebaut oder hat das beim U4 nicht gepasst gar irgendwie?
Das war weniger das, aber da hat mir aber auch die Fingerfertigkeit dazu gefehlt. Also beziehungsweise war das gar nicht so meine Welt. Also ich habe schon damals diese beginnenden Hip-Hop-Rap-Sachen gerne gehört, aber da... Ja, das war damals auch noch sehr strikt getrennt, wenn man sich jetzt vorstellt, bei einem Nova Rock oder so spielt als Mitternachtseinlage dann plötzlich David Hasselhoff und die Leute feiern das bei einem Hard- und Heavy-Musikfestival ab.
Dass wir halt vorgeglüht haben.
Ordentlich. Ja, aber das auch damals, das war überhaupt nicht, da gab es diejenigen, die halt die klassischen 80er-Wave etc. Sachen gehört haben, dann gab es den eigenen Club für Punks und den für Rap und Hip-Hop eben. Und das hat sich nicht vermischt. Also deswegen habe ich das auch gar nicht angegriffen.
Du bist ja auch in Labels immer wieder dabei gewesen auch und so weiter. Du kennst sicher den U4-Sampler, den Orangenen, oder?
Ja, natürlich.
Hast du da irgendwie mitgewirkt?
Da habe ich in dem Sinn mitgewirkt, dass ich damals schon bei einer Plattenfirma gearbeitet habe und einen Titel freigegeben habe für den Sampler.
Welcher war das, wenn ich noch, war das Fat Gadget
ich oder so? Nein, das war, glaube ich, Los Niños del Parque. Das war Rough Trade, wenn ich mich dunkel.
Wie wunderbar, ich liebe diese Doppel-CD immer noch und ist noch eine meiner wenigen Playlists, die nicht auf Spotify liegen, sondern noch die klassisch nur iTunes und CD und iTunes rübergeladen worden sind. Okay, DJ-Zeiten, nächstes Stichwort Zomba Records.
Genau, und da bin ich dann irgendwann einmal bei einem Depeche Mode-Konzert, da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis, vorgestellt worden einer Plattenfirmenchefin, die gemeint hat, sie sucht jemand für die Promotion-Abteilung. Und das war eben Rough Trade, hieß der Vertrieb damals. Und ich bin, und das war Ende 97, glaube ich. Und ich bin damals quasi gerade in diese Übergangsphase der Firma eingestiegen, wo sie von Underground-Independent-Musik in Richtung Mainstream gekommen sind und die Backstreet Boys gesigned haben, was eigentlich zum Rest des Programms überhaupt nicht gepasst hat, was mir aber einen guten Einstieg in der Medienlandschaft ermöglicht hat, weil Backstreet Boys natürlich mega angesagt und jeder wollte Interview und so weiter. Und ich konnte dann immer unterschwellig noch mitverkaufen. Sagen, Backstreet Boys ist gut, aber dann machen wir doch noch da eine kleine Rezi über und irgendwelche Lieblingsthemen von mir noch weiter unterbringen. Ja. Und in weiterer Folge natürlich auch großartige Reisen mit diversen Journalisten von New York bis Miami und ich weiß nicht was absolvieren. Ja. Ja.
Also wenn ich jetzt viel glaubt hätte, aber nicht, dass in den ersten 5 Minuten die Namen David Hasselhoff und Backstreet Boys fallen in ein Gespräch mit dir, aber immerhin, why not? Und die sind ja alle beide jetzt kultig eigentlich, ne? Die Backstreet Boys mit dem Backstreet's Back for Life war, glaube ich, ein Running Gag in irgendeinem Horrorfilm oder so. Irgendwas, ja.
Und da bin ich jetzt überfragt, aber ich weiß, dass ja natürlich wie immer im Rückblick vieles zu Kult aufgearbeitet wird, was damals halt eher so, man greift es lieber nicht an, Reaktionen hervorgerufen hat. Ich habe eigentlich nie Berührungsängste gehabt. Ich habe ja auch bei Zomba gleichzeitig mit Backstreet Boys das Label Music for Nations betreut. Mhm. Wo so Acts wie Entombed, Cradle of Filth und ich weiß nicht wer. Also ich war quasi wöchentlich im Planet Music damals. und habe diverse Hard- und Heavy-Acts dort betreut. Somit ist das für mich jetzt, oder sagen wir so, für dich vielleicht überraschend, dass das hier so ein breiter Bogen ist, aber für mich ganz normal.
Ich finde das spannend. Hast du als DJ eigentlich irgendeinen Namen gehabt? Oder hast du mit
Nachnamen
mehr gegeben? Weil dein echter Name geht ja voll in Richtung Austropop eigentlich. Ne? Georg Rosa wäre fast ein Star im Austropop. Ganz locker.
Wenn du das so sagst, okay, gerne. Ja. Aber ich habe natürlich den Namen Rosa, nachdem der sehr einprägsam ist, verwendet. Ich habe aber ihn als DJ immer mit einem Punkt dazwischen geschrieben, nämlich nur aus dem einen Grund, um mitzubekommen, ob die Veranstalter wirklich aufpassen.
Okay, und dass man dich in den Suchmaschinen nicht findet vielleicht.
Das war ja lange vor Google und Co. Ich kann mich erinnern, da gab es sogar noch die erste Suchmaschine, hieß die nicht Webspider oder so irgendwie? Oder Webcrawler?
Klingt Familie, aber ich kann es jetzt nicht verifizieren und so weiter, aber spannend. Monkey Music. Mhm. Da habe ich meinen ersten Bezugspunkt zu dir. Ich war damals Journalist beim Wirtschaftsblatt und da war es natürlich leibend, wenn du eine Zeitung hast, dass man auch rezensieren darf und da haben wir uns alle gerissen drum, dass wir die CDs kriegen. Natürlich. Und da spielen solche Leute wie ihr und die Labels halt mit. Du warst bei Monkey Music damals, glaube ich.
Ne? Naja, das war eben dann der Schritt vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Ja. 2003, weil 2002 wurde Rough Trade damals schon umbenannt in Zomba vom Eigentümer. Also Zomba war dann der weltgrößte Independent in Privatbesitz, muss man sich vorstellen. Eine Plattenfirma, die einer einzigen Person gehört hat und Acts hatte wie Backstreet Boys eben schon genannt, Britney Spears, NSYNC, R. Kelly, Tom Jones und ich weiß nicht wen noch alle. Ja. Und der hat aber die Zeichen der Zeit damals erkannt und mit Napster und Co. gesehen, dass das mit dem physischen Produkt vielleicht nicht auf ewig funktionieren wird und die Plattenfirma verkauft an BMG, jetzt mittlerweile schon Sony. Und es wurden alle Filialen weltweit aufgelöst. Ich habe mich in der Situation gesehen, dass ich mir jetzt überlegen musste, wie es weitergeht. Habe dann beschlossen, dass ich in der Musikbranche bleibe und mit dem Walter Gröbchen jemanden gefunden, der mir sozusagen eine Kooperation angeboten hat, sagen wir mal so. Ich bin selbstständig gewesen, hatte aber bei Monkey als damals 2- oder 3-jähriges Label einen Arbeitsplatz und wir haben viele Dinge gemeinsam gemacht, unter anderem den schon mittlerweile sehr etablierten Ernst Molden aufgebaut.
Mhm. Großartig. Sehe ich immer wieder gerne, auch mit Nino gemeinsam irgendwie. Ja. Die spielen wirklich großartig. Irgendwann heuer im Frühjahr, glaube ich, in Krems im Kloster oben, haben es gespielt. Und Walter Gröbchen müssen wir für die, die ihn nicht kennen, Radiolegende natürlich.
Musicbox, auch hier wieder das Stichwort.
Ja, richtig, genau. Ja. Na, das passt alles gut zusammen und Schalter als Stichwort auch. Das macht ja, das irgendwie war, gemeinsam. Das ist ein physischer Laden im 7. Bezirk in der Westbahnstraße 13.
Genau, begonnen hat die Geschichte damit, dass wir beim Monkey ein Label gegründet haben, das rein auf Reissues auf Vinyl spezialisiert war. Wir haben zum Beispiel das erste Album von Acid, dieser legendären 70er-Jahre-Band.
Hast man mal zur Verfügung gestellt für den Jingle. Ja, für den ersten Versus Social Magazine habe ich mal das für den Trailer als Unterlegung genehmigen lassen. Schau, das ist
quasi geschichtsträchtig.
Schon, ja.
Genau. Und dem Wiener Blutrausch-Sampler, der mittlerweile ja auch schon jetzt in der zweiten und dritten Auflage bereits ausverkauft ist und am Secondhand-Markt dreistellige Summen erzielt.
Ein paar Worte zu Blutrausch, klingt ein bisschen nach Tradiwabel, aber
da war auch Tradiwabel dabei. Drauf, genau, ja, da waren Blutrausch war so der erste Querschnitt über die Underground-Szene Wiens. Da war eben Minisex, Tradiwabel, Kutzbe, glaube ich. Und
Love Will Tear Us Apart Cover war schön, ne?
Aber das nicht, glaube ich.
Das hat mir nicht so gut gefallen.
Aber ich habe es jetzt gar nicht so im Kopf. Was ich sagen wollte, ist, dass aufgrund dessen wir eben einen Labelnamen gesucht haben und da eben auf Schalter gekommen sind, weil das ja in den 80ern ein legendäres Label war. Mhm. Und wir gute, sagen wir so, wir waren gut vernetzt und durften den Namen nutzen. Mhm. Und dann war die Vertriebssituation nicht wirklich zufriedenstellend und wir haben über unseren eigenen Vertrieb oder unsere Page fast so viel verkauft wie der österreichische Vertrieb im Rest von Österreich. Und dann war die Überlegung naheliegend, dass man gesagt hat, man macht das selbst in einem Shop. Mhm. Und es wurde, wir waren mit dem Monkey-Büro, oder das Monkey sitzt dort noch immer in der Hermanngasse zu Hause und 2 Minuten fußläufig entfernt auf der Westbahnstraße war dieses Geschäftslokal, an dem wir immer wieder vorbeigegangen sind. Und das dann als gute Wahl sich herausgestellt hat, auch weil es so ausgesehen hat, es würde richtig auf uns warten, weil es ist, glaube ich, über ein Jahr leer gestanden, weil der Hausbesitzer darauf bestanden hat, kein Gastronomielokal drinnen zu haben. Und jeder natürlich dort in dem Kretzel 7. Bezirk Gastronomie machen wollte. Und jetzt sitzen wir dort seit 7 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und verkaufen dort Schallplatten neu und gebraucht querbeet.
Und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich habe es immer wieder gesehen auch und es kommen auch immer wieder leibende Leute eigentlich vorbei, unabhängig von mir. Jetzt haben wir ein Posting mit Christian Kern. Christian Kern habe ich irgendwann einmal ein Posting gesehen.
Ja, ja, dass der da, was das war noch in seiner Zeit als Bundeskanzler, da hat er ja ums Eck gewohnt.
Ja.
Und da fällt damit somit zum dritten Mal der Name Depeche Mode, hat sich eine Depeche Mode-Platte gekauft.
Da wird sich der Clemens Heipel freuen, ne?
Die sind der auch, ja, der war auch schon bei uns. Ja. Und es, nachdem es nicht weit weg ist von der Stadthalle und ich nenne es immer ein Vinyl-Bermuda-Dreieck mit schräg vis-à-vis dem Substance und dann auch schräg vis-à-vis, aber leicht ums Eck noch dem Market, wo der Fritz Blöckinger seine Maxis verkauft, gern besucht sind, kommen dort auch Künstler aus der Stadthalle immer wieder und wühlen sich bei uns durch. Also der Helge Schneider war zum Beispiel da.
Großartig.
Ja. Und ja.
Rund um seinen Willkommen Österreich besucht er vor wenigen Wochen, war das?
Oder nein, das war eben, wie er in der Stadthalle gespielt hat, vor 3 Jahren oder so. Und jetzt vor kurzem eben Nicky Wire von den Manic Street Preachers, was mich privat wieder sehr gefreut hat.
Ich glaube, du hast auf irgendeinem Social Media Profil sogar deine Subzeile irgendwas von den Manics stehen, oder?
Genau. Ich schreibe, also der Futter meiner E-Mails ist immer This is my truth, tell me yours.
Ein großartiges Album war das. Ja. If you tolerate this, then your children will be next, zum Beispiel. Ja. Ich liebe diese Nummer. Oder The Everlasting ist auch drauf, glaube ich, ne?
Genau.
Ich liebe die Manics. Schalter schreibt man mit Doppel-L, also die Schallplatte spielt da natürlich mit. Bleiben wir kurz bei Vinyl.
Ja.
Das war ja total weg und ist wieder total gekommen. Wer sind so die typischen Vinylkäufer? Kaufen die vielleicht jetzt Sammlungen nach, die sie immer schon in ihrem Leben hatten und vielleicht sogar mal hergeben haben und wieder zurückkommen wollen oder so? Nicht die gleichen?
Ja, auch. Aber Was mir eben sehr gefällt, ist, dass das Feld der Vinylkäufer nicht mehr so eingeschränkt oder leicht einschränkbar ist wie noch vor 10, 15 Jahren. Ja, weil wenn man vor 10, 15 Jahren auf Vinylbörsen gegangen ist, war so das Klischeebild alter weißer Mann, sage ich mal. Ja, also zwischen 45 und 60, gerne mit schulterlangem, auch schon teilweise weißem Haar.
Wenn man es noch hat, das Haar. Ja. Genau, ja.
Und das hat sich doch gewandelt. Also es gibt viele Junge, die Platten hören. Es gibt mittlerweile ja von allen angesagten Acts Releases, die neu auch auf Vinyl rauskommen. Und damit auch, ich habe gestern zum Beispiel erst einen 14-jährigen Buben da gehabt, der sich das neue Rolling Stones Album gekauft hat.
Ist doch schön. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass die jungen Leute ein bisschen Vinyl, weil es auch irgendwie haptisch leibend ist. Ne?
Ja,
CD war nie sexy, meiner Meinung nach. Ne? Vinyl war immer sexy.
CD war für mich sexy beim Auflegen, weil eben, wie gesagt, das Gewicht sich sehr verringert hat.
Obwohl die viel Gewicht haben, wenn du das mitnimmst im Vergleich auch.
Ja,
weniger Fläche, aber viel Gewicht.
Ja, aber natürlich ist das haptische Erlebnis bei einer Schallplatte ein anderes, beziehungsweise geht es ja auch da wie immer bei den jungen Menschen um den Coolness-Faktor, und der kommt natürlich bei einer Platte mit einem mal geschätzt vierfach so großen Cover, dass man auch zu Hause schön präsentieren kann oder vielleicht sogar in irgendwelchen Rahmen an die Wand hängen kann, viel besser zur Geltung als bei einer CD.
Ja, und auch die ganzen Sachen, die Texte, stehen die noch drinnen, die Lyrics auch bei den neuen Artists wieder?
Also nicht immer, aber sehr oft, ja.
Ja. Gut, welche Art Musik findet man beim Schalter? Als Vinyl-Fan findet man auch Audiokassetten, vielleicht diese klassischen
Natürlich.
Tapes, und findet man auch CDs?
Tapes findet man, CDs findet man, wobei beide letztgenannten halt, wie soll ich jetzt sagen, es gibt keine Spezialisierung oder Sortierung, sondern CDs und Kassetten kaufen wir mit, wenn Sammlungen uns angeboten werden und die in Bausch und Bogen halt losbekommen werden wollen. Das ist ein deutscher Satz, von den Besitzern.
Ja.
Bei den Schallplatten ist es so, dass wir jetzt bewusst keinen gewissen Fokus gesetzt haben, sondern halt das übliche A bis Z Pop-Rock-Format bespielen können, einen großen Jazz-Sektor haben, etwas Funk, Soul, ein bisschen Klassik, und
schon
natürlich
für Audio viele Menschen auch, oder? Die dieses
natürlich
klassische Analoge so lieben.
Halt. Und einen großen Österreich-Sektor. Also wir haben natürlich alle gängigen Österreicher und bieten auch jungen Bands immer an, dass sie bei uns ihre Releases, die halt aufgrund der aktuellen Situation nicht bei irgendwelchen Plattenfirmen erschienen sind, sondern die Künstler selbst produzieren, bei uns auf Kommission reinstellen, und wir haben dann halt von kompletten No-Names ihre Debütalben vorhanden, und man kann sich da bei uns durchhören und mitnehmen bei Gefallen.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Band bin, die auf Spotify zum Beispiel published, kann ich zu dir gehen und irgendwie unterschreiben, dass das eh meine Songs sind, und kann dann in Kommission ein Album mit dir machen? Zum Beispiel, oder?
Ich produziere sowas nicht gemeint, sondern sie haben schon eine Platte hergestellt.
Okay, verstehe.
Und die Vertriebssituation ist ja dann eben, wenn du keine Plattenfirma im Hintergrund hast, sondern das auf eigene Kosten bei irgendeinem Presswerk machen lässt und zu Hause dann 300 Platten stehen hast, schwierig.
Na klar.
Und da ist bei uns halt eine Möglichkeit, zumindest ein paar Stück dann hoffentlich loszuwerden.
Ich bin ja Hobbymusiker und habe mir, kennst du Vinylify, sagt dir das was?
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein skandinavisches Kopenhagen, sowas in der Gegend.
Ja.
Da kannst du deine eigene Musik, wenn du sagst, beweisen kannst, und die glauben dir, dass du das gemacht hast. Ja?
Mhm.
Wenn du das hörst, bei mir ist eh klar, dass ich das gemacht habe. Und die machen da echt leibende Schallplatten, als Unikate halt. Ist cool als Nicht-Profi, wenn du da Schallplatte hast von deiner eigenen Musik mit einer Coverart und so weiter. als Medienmensch habe ich ja einen Grafiker, also insofern ist das Cover leibend, da ist der Inhalt, aber es ist schon leibend eine Schallplatte von deiner...
Ich klinge ein bisschen nach Phishing for Compliments.
Nein, du hast die Kopfhörer nicht auf und hast den Jingle nicht hören müssen. Nein, also wenn dann Richtung Stefan Raab, aber es ist so, nicht Phishing for Compliments, nein. Aber das Coverbild ist schön, weil da bin ich drauf. Also so viel ist dann doch in den Jugendjahren. Gut, so viel dazu. Jetzt komme ich zu dir zum Beispiel zum Schalter und weiß, das ist der die Schallplatten hat. Berätst du auch in Richtung Hardware, wenn man sowas nicht mehr hat? Oder kann man sowas kaufen
bei euch auch schon? Wir haben bei uns im Geschäft jemanden sitzen, der sich da gut auskennt. Der ist auch im Gegensatz zu mir jeden Tag da.
Du bist jeden Tag dort, oder?
Ich bin jeden Mittwoch da und dann halt noch ausgewählte zusätzliche Tage.
Ja.
Und der Kollege Albert, der hat sich mehr oder weniger mit der Gründung unseres Lokals selbstständig gemacht, war früher angestellt, glaube über 20 Jahre eben in einem Hi-Fi-Geschäft.
Ach, das ist der Keller.
Und der hat eben Hi-Fi-Geräte jeglicher Art und repariert auch, also falls man zu Hause jetzt auf den Guster kommt und im Keller oder am Dachboden noch einen Plattenspieler stehen hat, wir bringen ihn noch wieder zum Laufen.
Wunderbar. Na, ich glaube schon, dass das bei vielen Leuten so im Hinterkopf mitschwingt, wenn man einen Platz hat und wenn es erlaubt wird daheim, dass man das überhaupt darf, die Wohnung wieder damit so voll zu räumen. Gut, nächster Punkt. Wir haben erwähnt, Acid haben wir erwähnt, wir haben erwähnt noch nicht 25 Jahre ATX, das passt gar nicht rein, aber ich habe im Jahr 2017 meine Kooperation mit dem Deutschen Börsenradio gemacht und dazu haben wir eine CD produziert. Wir haben Audio-Interviews genommen, lauter MP3-Schnipsels und du warst der Mensch, der uns das dann auf einen Rolling gepresst hat und in verschiedensten Editionen, sage ich jetzt mal, vervielfacht. Ist das auch so ein Geschäft, wo du sagst, irgendwer kommt her und sagt, ich brauche jetzt irgendwie so...
Ja, also das hat ja viel eben mit Labelarbeit zu tun, dass man auch Auftragswerke fabriziert. Ich meine, in Zeiten des, wie soll ich jetzt sagen, des Streamings und des nicht mehr unbedingt von Sexiness erfüllten CD, ist das natürlich die letzten Jahre ins Hintertreffen geraten, aber es war eben so, sage ich mal, so 2010 und dann noch ein paar Jahre schon ein großer Teil meiner Arbeit. Also wir haben zum Beispiel den Licht ins Dunkel Sampler hergestellt, der ja auch noch immer, oder jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aber der bis vor kurzem noch hergestellt wurde. Ja, oder
stimmt, da
eben,
haben wir ja auch immer zusammengearbeitet. Da habe ich immer so eine Kapitalmarkt-All-Star-Team als Sponsor reinbringen.
Genau, dann habe ich für Otterkringer CDs gemacht, die eben junge Bands gesponsert haben. Ja, da gab es einiges.
Und letztendlich bist du selbst auch aktiver Musiker?
Musiker in dem Sinn nicht.
So wie ich.
Wie gesagt, ich komme ja eher von der DJ-Seite. Aber ich bin gerade dabei, oder sagen wir so, meine Tochter lernt gerade Gitarre spielen. Und da bin ich schon ein bisschen wieder auf den Guster gekommen, dass man sich mit dem kreativen Part ein bisschen näher beschäftigt. Und ich habe schon mit ihr jetzt ein paar Lieder gemeinsam geschrieben. Also ich schreibe die Texte, sie macht die Musik. Und das ist ganz lustig.
Und machst dann den Trance-Remix oder sonst irgendwas mit einem Gitarren.
Ja, was auch immer.
Wunderbar.
Es ist alles noch sehr rudimentär, aber sie ist ja auch erst 9. Also das ist noch ausbaufähig.
Als ich dich eingeladen habe, wusste ich ja, wir haben schon 7, 8, 9 Projekte gemeinsam gemacht, aber so ganz präsent waren sie nicht mehr. Die sind jetzt so gekommen im Laufe der Journey auch. Ich habe schon wieder ein aktuelles Projekt. Ich werde ab 2024 für Deutschland einen Börse-Podcast machen. So Arbeitstitel, ein bisschen Börse-Party. Und da brauche ich ja leibende Hintergrundmusik, dass das so ein bisschen grooved, irgendwie so Rooftop-mäßig oder so Cocktailparty. Hast du da irgendeine Idee im Label vielleicht? Oder vielleicht reden wir ein anderes Mal drüber. Das ist ja alles
sehr. Ja, also da fällt mir sicher was ein. Und Vielleicht ist meine Tochter dann schon so weit.
Ja, genau, irgendwie so Ibiza Beats. Ich kann mir das gut vorstellen, irgendwie so Gitarrentunes und dann kommt ein Beat rein irgendwie und die Leute freuen sich alle. Hoffentlich steigen auch die Kurse wieder mal an den Börsen. Ich weiß ja auch, wir haben ja auch gegenseitig Kontakt gehabt. Du hast dich ja durchaus auch für meine Welt interessiert, ein bisschen für den Kapitalmarkt
als Anleger. Also ich bin, immer wieder dabei. Bin da schon ein bisschen affin und habe eine Zeit lang natürlich, ich habe ja noch diese wirkliche Wachküssung der Wiener Börse miterlebt, so
aber nicht
Mitte, Ende der 80er.
Ja, der Jim Rogers war es.
Ja, genau, Jim Rogers. Und kann mich noch gut erinnern, ich habe damals, es war Gewinnmagazin, glaube ich, oder ja, so.
Top-Gewinn.
Bin einfach mit dem Gewinnmagazin unterm Arm in die bisher nur durch mein Jugendsparbuch bekannte CA-Filiale marschiert und habe gesagt, ich möchte mir gerne Aktien kaufen.
Ja. Und Wahnsinn, I'm a legal alien.
Ja, so ungefähr.
So ungefähr. Ja, unsere Branche, der Kapitalmarkt, hat sich massiv verändert. Ich glaube, die Musikindustrie hat sich noch massiver verändert in diesen 25 Jahren Journey. Allein schon mit welchen Geräten man aufgelegt hat, was man abgespielt hat, auf welchen Endgeräten. Mhm. Was man gesammelt hat, was man nicht sammelt, was man jetzt wieder sammelt. Wenn jetzt ein junger Mensch den Podcast hört und sagt, eigentlich, Leiwand, das ist eigentlich genau die Welt, in der ich mich bewegen will, hast du irgendeinen Jobtipp für Einsteiger, wenn man in der Musikbranche jetzt nicht als Artist, sondern irgendwie im Umfeld Label so anfangen will? Welche Ausbildung macht das Sinn? Welche Schule macht das Sinn? Oder so einfach frech fragen und ins kalte Wasser springen?
Es gibt mittlerweile ja einige Ausbildungsmöglichkeiten. Ich mag jetzt da niemanden nennen und zu mich
bevor. Ich werde dann das Wifi nennen im Abspann, genau.
Ja, nenn das Wifi. Ja. Mach ich. Aber ich meine, das findet man alles im Netz. Was mir aber persönlich halt an der Branche gefällt und was auch vielleicht den Unterschied macht zu vielen anderen, ist, dass es viel auf ein gewisses Gespür ankommt. Du brauchst bei der Musik ungefähr eine Vision oder eine Ahnung, so auf, hat das Hand und Fuß, ist das in irgendeiner Art und Weise vermarktbar, beziehungsweise wem könnte das gefallen, wo kann ich das unterbringen, es gibt aber trotzdem keine Erfolgsgarantien, es gibt keine Formel X oder kein 0815-Schema und somit wird es auch nie Fahrt.
Also ganz ähnlich wie am Aktienmarkt, auch wenn man glaubt, jetzt habe ich die heißeste Aktie, geht's voll. Daneben wird es sicher bei einigen Artists, die du betreut hast, auch in beide Richtungen Überraschungen gegeben haben, oder?
Ja, ich habe ja eine Zeit lang programmiert den Project Space am Karlsplatz, wer sich noch erinnern kann. Da, wo jetzt das Kaffeehaus drinnen ist, war so eine Art Kunstausstellung und
das daneben, jetzige Heuer dort?
Genau. Und da gab es eben einen Raum davon, der leer war und wo ich am Wochenende immer Konzerte veranstalten durfte. Und da gab es von A bis Z österreichische Bands, die ich dort vorspielen ließ. Und eine dieser Bands war Mondshiner.
Mhm. Kennt man.
Mit Manuel Rubey, wer sich erinnern kann. Und ich habe die gesehen und habe mir gedacht,
ja. Fernsehen, ne? Den sieht man dauernd den Manuel.
Ja, genau. Und ich habe mir, ich habe das nicht, also für mich war das ein Rätsel, wie das in irgendeiner Art und Weise massentauglich sein sollte oder sich in irgendeiner Art und Weise durchsetzen kann. Und ich glaube, ein Jahr später haben sie dann auf der Donauinsel gespielt, weil dieser Tag fährt Straßenbahn auf Ö3 rauf und runter lief. Das war eines der Themen, wo ich komplett daneben gelegen bin. Dafür gab es natürlich eben auch vieles, wo ich von Anfang an dabei war und die Themen mit aufgebaut habe. Ja.
Wenn ich dich nach deinen Lieblingsartists frage, fallen höchstwahrscheinlich die Manics.
Und das auf jeden Fall.
Und wenn du beim Projekt X von FM4 darf man sich dann immer ein Lied wünschen. Was würdest du dir wünschen? Die meisten sagen, sind sie Single von Josie Brockobetz, weil die beiden Jungs das so reinspielen die ganze Zeit. Ne? Aber den kennst du eh auch gut, den Josie.
Ne? Den Josie kenne ich auch, mit dem habe ich auch schon gearbeitet. Ja. Wir haben mit ihm vor 3 Jahren zum Record Store D den Watzmann neu aufgelegt, nämlich den Urwatzmann, also die erste Version. auf Vinyl und auf der Rückseite hat uns dann der Josie noch, ich mag jetzt nicht zu viel verraten, das muss man sich selber anhören, aber uns noch einen lustigen Monolog aufgenommen.
Hat man lagernd dieses Stück?
Das ist im Schalter.
Im Schalter lagernd. Ja.
Kommen Sie vorbei, kaufen Sie jetzt.
Wenn Sie Single sind, das ist wie gesagt der andere Running Gag. Lieber Georg, danke, dass du hier zu mir gekommen bist.
Ja.
Vielleicht ergibt sich irgendwas als Podcast-Untermalung für meine Börseparty.
Vielleicht gerne. Spielen auch ich die werde Kurse in meinen Archiven wühlen.
Wühle in deinen Archiven und wir verlinken das wie immer in den Shownotes. Mein Podcast heißt Wiener Börsesport, Musik und mehr. Heute haben wir mal über Musik gesprochen und das war mir ein Volksfest. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und an dich, Georg, danke, dass du da warst. Tschüss und
danke.
Baba.
Ciao.
Genau, das Wifi Wien hat die Kurse dazu. Im Falle von Musikconsultant Georg Rosa habe ich mir Folgendes rausgesucht, und zwar Aus- und Weiterbildung im Bereich Musikbusiness wird dann in den Shownotes verlinkt sein, ebenso wie der Wifi-eigene Podcast, der ebenfalls sehr, sehr viel Spaß macht mit Host Florian Raspel. Tschüss und Baba.